Herr, segne uns jetzt. Das soll auch unsere Bitte sein, durch Gottes Wort. Ich möchte uns heute einen Predigttext verkünden aus dem Epheserbrief. Wir machen da Fortsetzung, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar den Abschnitt aus Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Und ich bitte dazu, aufzustehen. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi, für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Soweit Gottes Wort. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, der besondere Dienstauftrag des Apostels Paulus. Paulus lässt uns in diesem Abschnitt einen Blick tun, wie er sein Leben und Gottes großen Weltenplan im Zusammenhang sieht. Seine persönliche Situation, in der er diesen Brief schreibt, die ist keineswegs angenehm. Man kann auch sagen, Paulus ist gescheitert. Er ist im Gefängnis, sein Dienst ist unterbrochen, seine Freiheit ist ihm genommen, er trägt Fesseln und die äußeren Lebensumstände sind denkbar schlecht. Kennen wir solche oder solche ähnlichen Situationen auch in unserem Leben, dass nichts mehr läuft, dass ich plötzlich in einer Situation bin, die ich mir nie ausgesucht hätte, dass ich plötzlich eine Last auf mir habe, eine Not, eine Krankheit, ein Leid, eine Arbeitslosigkeit, eine Bedrohung plötzlich vor mir sehe, wo ich mich unter einer Last schier erdrückt fühle? Kennen wir das auch? Fühlen wir manchmal auch so, wie Paulus wohl zumute gewesen sein musste? Alles läuft schief, nichts gelingt mehr. Da denken wir vielleicht, da haben wir aber wirklich allen Grund zum Jammern und zur Klage. Das Leben kann so ungerecht sein. Die Menschen sind so böse zu mir. Womit habe ich das verdient. Natürlich habe ich das Recht, vollkommen verzagt zu sein. Aber schauen wir doch mal auf Paulus, was er sagt. Ich, Paulus, der Gefangene. Ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu. Nanu. Paulus war doch von den Römern festgesetzt worden und gefangen. Wie kommt er denn jetzt dazu zu sagen, ich, der Gefangene Christi Jesu? Paulus wusste, dass auch die widrigsten Umstände seines Lebens Gottes Führung sind. Paulus wusste sich ganz in der Hand seines Herrn. Und auch das, was überhaupt ihm nicht passte, denn er war ja mitten in der Missionsarbeit für die Gemeinden, mitten in der Aufbauarbeit, plötzlich rausgezogen ins Gefängnis und er sieht sich als ein Gefangener Christi Jesu. Ihr Lieben, die Gefängnisse in der damaligen Zeit, die waren ja nicht so wie heute, wo ein Uli Hoeneß schon sagt, naja, wenn ich denn da rein muss, ja, dann gehe ich mal rein, ich werde Freigang bekommen, so wie die Rechtsanwälte das schon gesagt haben. Tagsüber bin ich dann zu Hause und abends melde ich mich dann zum Schlafen im Gefängnis. Das war ja damals ein bisschen anders, sondern das waren Kerker, das waren Verliese, dunkel, kalt, nass, vielleicht mit Ratten und Mäusen und Ungeziefer. Und wir wissen auch, dass die Gefangenen damals nicht vom Staat versorgt wurden, sondern sie mussten durch ihre eigenen Angehörigen Nahrung und Kleidung bekommen. Also das war ein bisschen was anderes als heute. Sondern Paulus hat das aber auf sich genommen und sieht sich als der Gefangene Christi Jesu. Hinter allem, was ihm begegnete, steht letztendlich Gott. So sagt er es. Gott ist nicht der Verursacher des schlimmen Schicksals. Er ist nicht der Verursacher der Krankheit, die mir so große Not macht. Er ist nicht der Verursacher des Leides, was mich quält, der Arbeitslosigkeit, vielleicht der Ehescheidung und anderer Nöte. Aber er lässt es zu. Kennt ihr den Vers aus Römer 8, 28? Ein Eckpfeiler im Glauben. Müsst ihr unbedingt lernen, auswendig lernen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ihr Lieben, wenn ihr diesen Vers, der so ein Eckpfeiler im Glauben ist, verinnerlicht, dann werdet ihr all diese Not, die euch hier und da auch begegnet, mit ganz anderen Augen sehen. Und Paulus konnte das. Er wusste das. Er hat es an die Römer geschrieben und er hat es auch praktiziert, in dem, was er hier ausdrückt. Ich, der Gefangene Christi Jesu. Er lässt alles zu meinem Besten mitwirken. Manchmal erreicht uns ja auch eine Not, ein Leid, was wir selbst verschuldet haben. Ja, sowas gibt es ja in unserem Leben. Dass wir uns manchmal durch unsere eigenen Fehler, durch unsere eigenen Fehlentscheidungen, Wege, Umwege suchen, die Gott gar nicht mit uns gehen wollte. Manche Not, die uns erreicht, die uns trifft, hat Gott uns gar nicht zugedacht. Aber er lässt sie trotzdem zu und auch solche Nöte kann Gott benutzen und benutzt sie dazu, dass sie uns zum Guten mitwirken. Also Dinge, die wir nicht verschuldet haben, Dinge, wo wir unseren Anteil mit dazu beigetragen haben, alles. Aber dieses Wort aus Römer 8, 28 gilt nicht allen Menschen, sondern es gilt nur denen, wie steht's da, die Gott lieben. Und was heißt das, Gott zu lieben? 1. Johannes 2, Vers 5, Gottes Wort zu halten. Ich drücke meine Liebe zu Gott, zu Christus, nicht dadurch aus, dass ich ihm das dreimal am Tag sage, sondern ich drücke meine Liebe dadurch zu Christus aus, indem ich seinen Willen in mich aufnehme, indem ich sein Wort lese, indem es mich interessiert, was er von mir möchte und dass ich ihm darauf eine Antwort gebe. Wir sagen dazu Andacht, stille Zeit, Gebet. Damit kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken. Und 1. Johannes 2, 15 sagt darüber hinaus, Gott zu lieben heißt auch, die Welt nicht zu lieben. Und alles, was die Welt beinhaltet, hoffärtiges Leben, Fleischeslust, Augenlust, nicht zu lieben. Nicht so einfach, Gott zu lieben, ne? Wenn man mit den Dingen zu kämpfen hat, die einem so anspringen, die einem immer wieder begegnen, jeden Tag, sich bewusst ein Stückchen zu distanzieren und zu sagen, weil ich Christus liebe, willige ich nicht ein in die Sünde. Weil ich Christus lieb habe, muss ich nicht kaufsüchtig sein, shoppen gehen, unbedingt das und das und das. Weil ich Christus liebe, muss ich nicht unbedingt dem Wohlstand nachjagen und nur an den Urlaub denken das ganze Jahr über. Sondern wenn ich Christus liebe, denke ich zunächst mal daran, wie ich sein Reich baue, wie ich seinen Willen tue, wie ich in seinem Dienst stehen kann und wo noch eine Möglichkeit ist, für den Herrn etwas zu tun. Das ist Ausdruck der Liebe zu Christus. Und wenn wir das tun und wenn wir uns da ein Stückchen vom Geist Gottes führen und leiten lassen, dann gehören wir zu denen, die dieses Wort gilt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Paulus schrieb das an die Gemeinde und durch sein eigenes Vorbild unterstrich er die Glaubwürdigkeit dieses Wortes. Nicht seine Lage war es, was im Mittelpunkt seines Lebens stand, auch nicht im Gefängnis zu sein, sondern Christus. Christus stand für ihn im Mittelpunkt. Und Christus ist auch der Mittelpunkt seiner Gefangenschaft. So sagt er es hier. Die Fesseln, die er trug, gehörten zu seinem Dienst. So hat er es jedenfalls verstanden. Das Gefängnis war ihm keine Schande, sondern eine Ehre. Und wenn wir darüber mal nachdenken, wenn Paulus nicht im Gefängnis gewesen wäre, dann hätten wir keinen Epheserbrief, dann hätten wir keinen Philipperbrief, dann hätten wir keinen Kolosserbrief und nicht den Brief an Philemon. Denn all diese Briefe hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Als Gott ihn aus der Arbeit rausgenommen hat, ihn ins Gefängnis hat gehen lassen, dort hatte er die Ruhe und die Möglichkeit, diese segensreiche Briefe für die ganze Christenheit zu schreiben. Das dürfen wir auch so sehen und das bestätigt eigentlich das, was er auch sagt. Paulus saß nicht nur im Gefängnis, sondern er wurde auch schwer misshandelt. Er wurde geschlagen, er wurde mit Ruten geschlagen, er wurde gepeinigt und die Narben, die Paulus von den Schlägen und Misshandlungen hatte, waren ihm gleich dem Namenszug seines Herrn auf seiner Haut. Er sagt es in Galater 6, Vers 14, ich trage die Malzeichen Jesu Christi an meinem Leibe. Damit sind nicht die Stigmata gemeint, sondern er sieht hier die Narben, durch die Schläge, durch die Misshandlungen. Die sind für ihn der Namenszug seines Herrn. Es war in der damaligen Welt so üblich, Paulus gebraucht hier ein Bild, dass die Sklaven, den eintätowierten Namen ihres Herrn auf der Haut oder ein Symbol oder ein Zeichen ihres Herrn auf der Haut eingebrannt trugen. Und dieses Bild verwendet er hier. Welchen tiefen Glauben konnte der Herr in Paulus bewirken? Und wie wird er uns damit zum großen Vorbild? Und dann kann er auch in Vers 2 sagen, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Und diese Verwaltung, da steht im Grundtext ein Wort, Verwaltung Ökonomia. Ist dem einen oder anderen bekannt als heute noch existierendes Wort Ökonom. Ökonomia heißt von der Bedeutung her einmal Amt oder Verwaltungsaufgabe, Ökonomia. Und auf der anderen Seite wird es aber auch gebraucht für Gottes Heilsplan, für Gottes Heilsordnung, die er geschaffen hat, und ein Bild für die Gemeinde, Ökonomia, die Gemeinde Gottes. Dieser Begriff schließt von der Bedeutung her ein, dass jedes einzelne Mitglied der Gemeinde, und jetzt hört gut zu, einen besonderen Dienstauftrag hat. Es gibt in der Gemeinde, wenn es nach Gottes Wort und Willen zugeht, keine Arbeitslosen. Es gibt keinen, der nur Sonntag und Mittwoch kommt, sich hinsetzt, sich anhört und wieder nach Hause geht, sondern jeder trägt durch seine Dienstaufgabe etwas dazu bei, dass das Ganze gelingt. Die Gemeinde, die Verwaltungsaufgabe, die Ökonomie, Ökonomia Gottes. Was sind denn für Dienstaufgaben in der Gemeinde? Da sind zunächst mal, wie die Bibel uns da sagt, Älteste und Diakone. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Bibelarbeit erinnern, die ich halten durfte hier in Bützow, dass das Thema Leitung und Ältestenverantwortung in der Bibel eine ganz große Bedeutung hat. Und ihr lieben Geschwister, ich darf euch ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen. Das jetzt nicht ruhen zu lassen, sondern weiterzugehen, den Herrn zu bitten, euch offenbar zu machen, wen er denn in diese Aufgabe der Ältesten berufen hat. Dass das offensichtlich wird, durch Hingabe, durch Dienstaufgabe, durch Arbeit und Verantwortung. Diakone ebenso wie Älteste. Auf der anderen Seite hat er Evangelisten und Lehrer in seiner Gemeinde gesetzt. Brüder und Schwestern, die einen evangelistischen Lebensstil haben, tragen dazu bei, dass die Gemeinde wächst, dass man die Botschaft weitersagt im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, bei besonderen Gelegenheiten. Ihr macht hier regelmäßig Frühstückstreffen, ihr habt hier regelmäßig Frauendienstarbeit, ihr habt auch Seniorenarbeit. Alles das sind Möglichkeiten, nicht im eigenen Saft zu kochen, sondern auch Brüder, auch Freunde, auch Gäste, auch Nachbarn und andere mitzunehmen, die der Herr euch zeigt. Oder Lehrer sind unverzichtbar in einer Gemeinde. Brüder, die die Gabe haben, von Gott auch das Wort zu verkündigen, das Wort auch zu sagen, in Übereinstimmung mit ihrem Leben es vorzuleben. Und dann sind in einer Gemeinde viele Möglichkeiten der Dienste gegeben. Da sind Heilungsbegabungen, wenn man sie denn vom Herrn erbittet und dem Herrn das zutraut, dass er heilt. Da sind Kraftwirkungen, da sind Hilfeleistungen, da sind Leitungsaufgaben für Kinder, für Jugendliche, für Frauenarbeit, für Männerarbeit. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir sehen können, wo Verantwortung wahrgenommen werden kann. Oder Hilfeleistungen. Es gibt heute eine Technikwelt, die nicht mehr jeder beherrscht. Und wenn da bestimmte Brüder und Schwestern sind, die sich mit dem Computer auskennen, mal eine Hilfeleistung für einen anderen zu geben, einen abgestürzten Computer wieder neu in Gang zu setzen und ähnliche Dinge. Oder auch beim Auto und im Haushalt und im sozialen Bereich zu helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Liebe ist da sehr erfinderisch. Und Paulus sagt, das soll das Kennzeichen der Gemeinde sein, dass man sich untereinander hilft, die Begabung für die Gemeinde und in der Gemeinde einsetzt. Zu allem gehört aber immer auch der Segen und die Beauftragung durch den Herrn, die natürliche Begabung und die geistliche Begabung durch den Heiligen Geist. Und dann in Vers 2 bis 6 entfaltet Paulus seinen persönlichen Dienstauftrag. Und dieser Dienst war wohl, wie das die Verse auch wiedergeben, besonders auserwählt und ich möchte sagen, einmalig. Denn Paulus spricht davon, dass es sein Part, sein Teil ist, den der Herr ihm zugemessen hat, dass er ihm Geheimnisse offenbart hat. Geheimnisse, die von Generationen her nicht bekannt waren, Geheimnisse, die er ihm als Gründer der Gemeinden, als ein wesentlicher Autor der Bibel offenbart hat, damit er es für die Gemeinde weitergibt. Und Paulus überhebt sich aber nicht, sondern er stellt sich in eine Reihe mit den Brüdern, mit seinen Brüdern, mit den Aposteln und den Propheten. Ja, auch wenn ihm besondere Geheimnisse offenbart wurden, auch wenn er eine besondere Situation erlebte, wo er einmal direkt in den Himmel entrückt war. Er spricht da nur sehr verhalten davon, aber er sieht sich trotzdem demütig in einer Reihe mit den anderen Brüdern der damaligen Zeit. Auch darin ist er uns vorbildlich. Sonderbehandlung Einzelner, besondere Würdigung spezieller Gaben oder Gabenträger sind in einer Gemeinde nicht angebracht. Besondere Danksagung für einzelne Leute in einer Gemeinde nicht angebracht. Wohl darf man schon mal ein Dankeschön und einen Blumenstrauß übergeben. Das ist alles in Ordnung, aber ihr wisst, was ich meine. Alle sind gleichermaßen Diener des Herrn, dem allein alle Ehre gebührt und dem allein alle Würdigung zukommt. So sagt Paulus in Vers 7 dann auch, Christi Jesu, dessen Diener ich geworden bin. Paulus hatte verstanden, dass das höchste Amt in einer Gemeinde immer Diener ist. Dienen ist die höchste Berufung, die einer haben kann. Und das hatte er begriffen. Es steht im Urtext nicht Diener, auch nicht Knecht, sondern Sklave. Das ist in den Bibelübersetzungen schon so ein bisschen abgeschwächt. Knecht hört sich schon so ein bisschen leichter an als Sklave. Sklave hat bei uns eine bestimmte Vorstellung. Aber im Urtext steht tatsächlich Sklave. Und ein Sklave war ja nicht nur einer, der gepeitscht und ausgebeutet wurde. Ein Sklave war ja auch auf der anderen Seite voll auf seinen Herrn angewiesen. Er wurde voll von seinem Herrn versorgt. Er arbeitet voll im Namen seines Herrn und nicht im eigenen Namen. Und dieses Bild verwendet Paulus sehr oft für den Begriff Sklave. Ohne demütigen Dienst, ohne ein wirkliches Verständnis, Sklave Christi zu sein in diesem Sinne, wird es keine Herrschaft in Ewigkeit geben. Offenbarung 22, Vers 3 und Vers 5 sagt, und seine Knechte werden ihm dienen und werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber für ein Herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit ist die Voraussetzung, dass ich verstehe und begreife, dass ich hier Diener sein darf und in Ewigkeit für Gott Diener sein darf. Ohne Dienst keine Herrschaft in der Ewigkeit mit Christus. Und deshalb sagt der Herr auch in Matthäus 23, Vers 10, lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist Meister, der Christus. In der Gemeinde ist nur Platz für einen Herrn, für einen Meister, für einen Lehrer. Aber in der Gemeinde ist Platz für viele Lernende, für viele Diener und für viele Jünger. Aber nur für einen Herrn, nur für einen, der gewürdigt wird und nur für einen, der das Sagen hat in einer Gemeinde, nämlich der Herr, durch sein Wort, durch seinen Geist und er selbst. Und Paulus geht noch viel weiter, wenn er in Vers 8 sagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Übertreibt er nicht da ein bisschen? Der Urtext gebraucht hier ein Wort, wo der Kleinste in der dritten Steigerungsstufe steht. Also wirklich der Allerkleinste, der Allergeringste, der Allerunbedeutendste. Ist Paulus uns da auch ein Vorbild? Haben wir auch den Mut und die Ehrlichkeit, uns immer so zu sehen als der Allerkleinste, als der Allergeringste? Oder sehen wir uns manchmal doch schon im Vergleich zu den anderen ein wenig erhoben, ein wenig bedeutender, ein wenig wichtiger? Was sagt der Herr zu diesem Punkt? Lukas 17, Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Knechte. Gibt es einen in der Gemeinde, der schon alles getan hat? Der das von sich sagen darf? Ist jemand unter uns, der schon alles getan hat, was Christus ihm aufgetragen hat? Ich glaube nicht. Unnütz heißt in diesem Fall aber nicht unbrauchbar. Bitte nicht falsch verstehen. Unnütz heißt, ich bin nur dann wirklich brauchbar, wenn ich mich selbst für unwichtig halte. Nur dann kann der Herr mich wirklich gebrauchen. Der Herr Jesus und auch Paulus in unserem Text sagen damit ganz klar, nur mit Unwürdigen, mit Nichtswürdigen baut Gott sein Reich. Der Herr gebraucht nur Zeugen zu seiner kraftvollen Verkündigung, die ihre eigene Unwürdigkeit erkannt haben. Die das wirklich verstanden haben, dass sie nichts bedeuten. Und wenn sie alles getan haben, oder sie meinen, sie haben alles getan, sie dann immer noch sagen können, wir sind unnütz, ich bin unnütz, der Herr hat's getan. Der Herr hat's getan. Ihm sei alle Ehre. Und ihr Lieben, eine solche Haltung in der Gemeinde wird ein Konkurrenzdenken oder ein Abstandsdenken von vornherein vermeiden. Wenn sich alle für unwürdig halten, für unnütz, in diesem Sinn, dann wird es keinen Streit um Funktionen und um Stellungen geben. Ein neuer Gedanke in Vers 9. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Anders ausgedrückt, das Weltgeheimnis wird gelüftet. Was ist denn dieses Weltgeheimnis, was Paulus hier lüftet? Vers 10, damit jetzt den Gewalten und den Mächten in den himmlischen Welten durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Was heißt das? Gott schuf die Welt mit der Absicht, seinem Sohn eine Gemeinde mit ewigem Bestand zu bauen, in welcher Christus mit der Gemeinde und in der Gemeinde das allbeherrschende Haupt sein soll. In wunderbarer Weise sammelt Gott aus einem verlorenen Menschengeschlecht seine Kinder zur ewigen Herrlichkeit. Staunend und bewundernd schauen die himmlischen Mächte und Gewalten, wie Gott aus Satans scheinbarem Sieg auf Golgatha seine größte und endgültige Niederlage macht. Wie Gott seine Gemeinde durch Verfolgung und Tod und Leid und Not herrlich vollendet. Das Blut der Märtyrer ist der göttliche Same der wachsenden Gemeinde. Wir haben es heute von Hartmut gehört. Nordkorea, Hinrichtung und die Gemeinde wächst. Alles, aber auch wirklich alles, was geschieht, Gottes Segen, Satans Verfolgung, deine und meine Not, alles dient zur Vollendung der Gemeinde und deines Lebens. Wie ein roter Faden zieht sich die Linie göttlicher Weisheit durch die ganze Menschheits- und Allgeschichte hindurch. Das ist das Wunderbare, dass die über alles menschliche Denken erhabene Weisheit Gottes gerade aus dem Nichts, aus dem Gegensatz, aus der scheinbaren Niederlage etwas schaffen kann, was Herrlichkeit ist. Deshalb heißt es in Jesaja 55, Vers 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Kann jemand von uns ermessen, wie viel der Himmel höher ist als die Erde? Das kann keiner ermessen. So viel höher sind Gottes Wege und Gottes Gedanken als unsere Gedanken. Und deswegen kann Gott das wirklich umsetzen, diese völlige Niederlage von Jesus Christus auf Golgatha. Dieser scheinbare Sieg Satans wird seine allergrößte Niederlage. Und damit wird die Herrlichkeit Gottes ausgedrückt. Zum Schluss kommt Paulus dann nochmal auf seine Gefangenschaft zu sprechen. Und in Vers 13 sagt er, darum bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Der Gefangene ermuntert die, die in Freiheit sind. Das konnte Paulus. Immer und ausschließlich ging es ihm um die Gemeinde und um ihre Stärkung. Und wie unser Herr Jesus Christus auch, so litt Paulus auch stellvertretend für die Gemeinde. Das wird an dieser Stelle ganz deutlich. Das erlösende Leiden allerdings konnte nur unser Herr erbringen. Aber Paulus hatte von dieser Lammesart, die Christus hatte, sehr viel schon verstanden und auch umgesetzt. Nicht die Gewalt hat eine Zukunft, nicht dasselbe, das eigene Durchsetzen führt zum Ziel, sondern die leidende und duldende Liebe Jesu, die sich in den Seinen verwirklicht, auch ganz praktisch, auch im Gemeinde- und im Lebensalltag. Denn 2. Korinther 4, Vers 17 sagt abschließend, unsere Bedrängnis verschafft uns eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Unsere Bedrängnis schafft eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und der Herr sagt in Matthäus 11, Vers 29, Demut und Sanftmut zu lernen von ihm bedeutet Frieden für die Seele. Nicht Durchsetzungskraft, nicht Ellbogenkraft, nicht den anderen überflügeln und überholen, und Erster sein wollen, so wie das in dieser Welt üblich ist. In der Gemeinde nicht. Demut und Sanftmut, Frieden für die Seele, Bedrängnis annehmen, so wie Paulus es konnte, ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gottes Botschaft für uns heute aus dem Epheserbrief. Ich wünsche uns allen, dass wir das nicht vergessen und ein wenig drüber nachdenken, wo wir stehen, wo du stehst, wo wir alle stehen. Gott segne uns dieses Wort zur Stärkung und zur Auferbauung für jeden Einzelnen. Amen.